Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren sehr speziellen Sonderausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich. Vor allem in aufgewühlten, in verrückten Zeiten ist Optimismus Pflicht. Wir zeichnen auf am Sonntag, dem 12. Juli 2026. Und wir bieten hier wirklich die andere Sicht, die andere Übersicht. Denn das, was Sie da im Hintergrund bestaunen können, ist das kolossale Alpenpanorama des Oberengadins. Ein weltweiter Magnet, eine Faszinationsumgebung, die immer wieder beeindruckt. Und was Sie da sehen, jetzt zum Teil natürlich etwas klein auf dem Bildschirm, aber hier in voller Pracht, das sind die Gletscher, das ist der Piz Balü, dann der Rosegg-Gletscher. Ja, schon ein bisschen zurückgezogen hat er sich, aber immer noch in seiner majestätischen Ewigkeitsqualität hier zu bewundern. Wir sehen Pontresina, wir sehen den Staatser See, den St. Moritzer See, Sils Maria und weitere Seen, Samaden, Celerina, also hier sozusagen die Oberengadiner Kulisse auf engstem Raum gewissermaßen gebündelt. Und nicht weit von hier, ja, vor etwas über 100 Jahren, spazierten die Kulturgrößen Europas, zum Beispiel ein Friedrich Nietzsche, aber auch viele andere ganz berühmte Zeitgenossen und auch historische Figurengestalten sind da zu besichtigen gewesen. Und die Kultur ist auch das Thema unserer heutigen Ausgabe. Und jetzt komme ich langsam auf unseren Gast zu sprechen, der das Ganze hier geduldig über sich ergehen lässt, dieses Intro. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, lieber Till Brönner. Ich möchte dich jetzt auch richtig adäquat vorstellen. Also neben mir steht Till Brönner. Till Brönner ist Musiker. Aber er ist viel mehr noch als Musiker. Er ist ein kultureller Brückenbauer. Ich würde sagen, du bist auch eine Art Gesamtkunstwerk. Till Brönner ist der mit Abstand bekannteste und erfolgreichste Jazz-Trompeter Deutschlands mit einer Weltlaufbahn bis in die Vereinigten Staaten von Amerika. Er ist ein Jazz-Trompeter, ein Jazz-Musiker, auch ein Jazz-Impresario, der den Jazz etwas aus seiner, man könnte sagen, intellektuellen Nische herausgeholt hat, ohne aber die Glaubwürdigkeit des Jazz damit zu beschädigen. Er hat dem Jazz in Deutschland ein Gesicht gegeben und er ist in der internationalen Jazzszene ein Begriff, wenn man ihn vorstellt. Und er hat gerade gestern am Festival da Jazz in St. Moritz gespielt und wir sind uns hier zufällig über den Weg gelaufen, so begegnet man sich halt in der Schweiz. Und man muss vielleicht noch etwas sagen, wenn man über deine Kunst spricht. Till Brönner hat einen ganz speziellen Trompetensound entwickelt. Und ich, du wirst mich korrigieren, wenn ich jetzt etwas Falsches sage. Ich glaube, das ist schon inspiriert an Chet Baker. Kann man das sagen? Ist das falsch? Ist das richtig?
Chet Baker war ein Einfluss von mir. Am Ende des Tages ist es aber eher die Anatomie, die man mitbringt, die den Klang herstellt. Die Resonanzräume im Inneren, die haben erheblichen Einfluss auf den Klang.
Ja. Und was ich jetzt als Nicht-Trompeter sagen kann, seine Aufnahmen, sein Stil, seine persönliche Prägung, auch sein Ton, der hat für mich immer so eine filmische, szenische Qualität. Ich glaube, man kann sagen, dass Till Brönner ein Jazzmusiker auch mit einer Pop-Sensibilität ist, aber eben ein, man könnte sagen, Popstar des Jazz mit einer melancholischen Seele, mit der Seele des Melancholikers. Habe ich das richtig dargestellt?
Ich sag mal, ich hätte es fast nicht besser sagen können. Melancholie wird ja hierzulande, übrigens auch stark in Deutschland, fast mit sowas wie einem Befund gleichgesetzt. Für einen Künstler ist Melancholie ein wunderbarer Begriff, weil er, wie Toots Thielemans mal gesagt hat, das Territorium zwischen der Träne und dem Lachen ist. Und genau dort, wo man nicht genau weiß, wo geht's jetzt gleich eigentlich hin, da sind die Goldschätze begraben für alles, von der Literatur bis zur Musik, zur Malerei. Und es ist ein wunderbares, kreatives Terrain. Ich liebe es, mich dort aufzuhalten.
Ja. Nein, also Till Brönner, einer der bekanntesten Jazz-Trompeter der Welt, in Deutschland sicherlich die Nummer eins, aber eben auch jemand, der sich übrigens auch in der in der Öffentlichkeit immer wieder geäußert habe, mit verschiedenen Wortmeldungen. Ich kann mich erinnern, während der Corona-Zeit haben wir darüber uns unterhalten, gesprochen, über die Bedeutung der Kultur, auch in dieser damaligen schwierigen Phase. Auch jetzt sind wir in einer aufgewühlten, extremen Zeit. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Vielleicht meine erste Frage, lieber Till, bist du zum ersten Mal hier im Engadin oder warst du hier schon zuvor? Was bedeutet diese Landschaft für dich? Wie inspiriert die einen Jazzmusiker?
Also ich glaube, als Jazzmusiker ist man generell sehr, sehr offen für alles, was die Natur, der man selber versucht, so weit wie möglich nachzuspüren, so hergibt. Und ich meine, sich vorzustellen, wie viel Jahrtausende und mehr, wesentlich mehr es gebraucht hat, um so etwas herzustellen. Und irgendwann wird es auch wieder anders aussehen, wenn wir alle nicht mehr sind. Das hat schon etwas so Uriges, dass man eigentlich geneigt ist, sich aus dem ganzen Thema selber auszublenden. Denn wir sind ja alle nur kleine Ameisen. Aber Jazzmusik ist Musik, die aus der Natur kommt, wenn man so möchte. Sie ist ein Lebensgefühl, aber vor allen Dingen auch ein Freiheitsgefühl, ein ganz natürlicher, dem Menschen angeborener Freiheitsdrang, sich so häufig wie möglich so frei bewegen zu können und vor allen Dingen nicht zu wissen, was gleich passiert. Aber davor vor allen Dingen auch keine Angst zu haben. Und ich glaube, das ist für mich der wichtigste Anspruch an mich selber, aber auch letztlich der attraktivste Faktor, mich auf eine Bühne stellen zu können und wirklich nichts anderes zu sein als ich selber. Und deswegen habe ich auch keine Angst vor Publikum, auch wenn es natürlich streckenweise Lampenfieber gibt. Das geht an niemandem vorbei, an mir schon mal gar nicht. Aber es ist toll, in dem Augenblick seine eigene persönliche Geschichte erzählen zu können und auf der Bühne mit anderen Musikern verhandeln zu können, was am Ende rauskommt. Das kann kontrovers sein, das sollte auch kontrovers sein, aber am Ende des Tages sollten die Menschen, ich sag mal, so was Ähnliches wie einem Schaukampf mit gutem Ausgang beiwohnen dürfen.
Auch ein Wettbewerb der Virtuosität. Meine Damen und Herren, Sie haben vielleicht die Stimme auch erkannt. Die Till Brönner Show auf Klassikradio ist ja auch in der Schweiz sehr bekannt, dieser Sender. Und du machst am Sonntag, glaube ich, jeden Sonntag hast du die Till Brönner Show. Ist das richtig? Samstag oder Sonntag?
Freitag, jeden Freitagabend von 20 bis 22 Uhr auf Klassikradio, ja.
Und jede Woche,
jede Woche, egal wo ich bin, ich zeichne das unterwegs auf, denn ich kann nicht im Sender sein, aber das ist auch eine große Freiheit, die ich habe, mich 2 Stunden einer Musik zu widmen, die mir persönlich ganz viel bedeutet. Natürlich ist es nicht meine Musik, nur gelegentlich, die ich dort spiele, aber das, was ich selber gerne höre, das, was mich sozusagen auch sozialisiert hat musikalisch und dafür die Zeit anzuhalten für 2 Stunden, das hat inzwischen eine nennenswerte Gemeinde gefunden und wir sind eine große, wenn man so möchte, Klassik-Radio-Familie.
Sprechen wir ein bisschen über dein Leben, um zu verstehen, wer du eigentlich bist. Du bist geboren 1971 in der Nähe von Düsseldorf, der holländischen Grenze, Viersen. Du bist aufgewachsen, glaube ich, die ersten 5 Jahre in Rom, dann nach Deutschland gekommen, klassische Ausbildung. Ja, was ist die wesentliche Prägung deiner Kindheit und wie bist du auf den Jazz gekommen?
Ja, es ist ganz lustig. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter auch, hat allerdings für die Familie ihren Beruf etwas hinten angestellt, was für uns Kinder offen gesagt sehr, sehr klasse war natürlich, aber man konnte sich fürs Ausland bewerben. Das kann man heute immer noch. Und wir hatten als Wunsch Rom angegeben. Und das ist glücklicherweise dann auch passiert. Und so habe ich die ersten 5 Jahre meines Lebens, die ja bekanntlicherweise nicht wenig prägend sind, in der ewigen Stadt verbracht. Und als wir zurück nach Deutschland gingen, 5 Jahre später, wusste ich, wenn man so möchte, auf kindlichem Niveau zwar, aber dann doch mehr über Italien und diese wunderbare Stadt als über das Heimatland meiner Eltern. Und das hat mich sehr geprägt bis heute, von der Gastfreundschaft bis zur Kulinarik, von der Mentalität bis hin zur Geschichte, die ja dort allerorts also wirklich unübersehbar ist. Und ja, am Ende des Tages vielleicht auch irgendwie das katholisch sein. Ich bin das noch zumindest laut Pass oder laut Finanzamt, habe mich inzwischen davon deutlichst verabschiedet. Aber es ist doch eine Prägung, die am Ende des Tages auch Krisen überwindet. Und da muss man, glaube ich, in Italien nur mal ein bisschen links und rechts schauen, um zu merken, die bleiben am Ende katholisch. Mhm.
Was ist die entscheidende Kindheitserinnerung, wenn man da in Rom in diesen ewigen Gemäuern herumgespielt, herumgekrochen ist?
Familie, ganz eindeutig. Alleine zu beobachten, wie man in Restaurants reinkommt und Kinder von vornherein ein solches Willkommen Willkommensgefühl eigentlich erleben. Ja. Die sind eigentlich nie laut im Restaurant und es ist ein großes Happening. Und ich glaube, dass die Familie auch über viele Krisen dort hinweg geholfen hat, die ja auch die Italiener mitunter zu bewerkstelligen haben, auch dieser Tage. Es bedeutet sehr, sehr viel, die Familie.
Die Musik, zuerst klassische Musik, dann Jazz. Wie ist das entstanden?
Mein Vater war ein leidenschaftlicher Bach-Fan und ist es immer noch glücklicherweise. Es war viel klassische Musik in unserem Haushalt. Meine Vorfahren waren allesamt durch die Bank Kirchenmusiker, also Chorleiter, Organisten, übrigens auf beiden Seiten meiner Eltern. Und es hätte gut und gerne ein klassischer Musiker aus mir werden können. Und zunächst ging die klassische Ausbildung, die ich hatte, auch wirklich genau in diese Richtung. Mein Lehrer auf der Trompete hätte gerne gesehen, dass ich in einem Symphonieorchester lande. Aber als ich das erste Mal Louis Armstrong im Fernsehen sah, das war so Ende der 70er Jahre, wusste ich plötzlich instinktiv, dass da etwas existiert, das mich noch eine Weile beschäftigen wird wahrscheinlich. Und der Schritt am Ende zu sagen, das soll jetzt auch mein Hauptberuf werden, der kam so mit 12, 13 und den habe ich bis heute nicht bereut. Es war ein wichtiger Schritt, aber auch ein ungewöhnlicher. Meine Eltern hatten sicherlich das Gefühl, dass ich etwas Stabileres in Angriff nehmen sollte. Aber ich habe das, glaube ich, mit großer Überzeugungskraft vertreten für mich. Und als dann das erste Feedback kam, wussten sie, glaube ich, auch, wir lassen den Jungen mal seinen Weg gehen.
Und was ist die Platte, was ist der Musiker, der dich letztlich in den Jazz hineinkatapultiert hat? Was Louis Armstrong?
Louis Armstrong war ganz sicherlich einer der wichtigsten Einflüsse. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, da kommt jemand, der die Musik generell mehrmals so auf den Kopf gestellt hat und über Dekaden immer wieder ein so großer Innovator, übrigens auf der Trompete geblieben ist. Ich behaupte, und da bin ich nicht alleine auf der Welt, bis heute gibt es keinen einzigen Trompetenvirtuosen, obwohl ja in der Technik alles überholt wird, ständig und täglich, der Louis Armstrong technisch, aber auch musikalisch auch nur annähernd das Wasser reichen könnte. Also er könnte in jeder Band der Welt heutzutage mitspielen, wenn er noch da wäre und eine so über die Maßen gute Figur machen. Das ist ein Jahrhundert, vielleicht sogar Jahrtausendereignis gewesen.
Du hast dann sehr schnell Karriere gemacht im Jazz. Du hast in Berlin als junger Trompeter beim RIAS-Orchester, was ist das? Rundfunk
im amerikanischen Sektor. RIAS, das war der RIAS, ein Sender, der von den Amerikanern zum Zeitpunkt der Befreiung in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Als ungefähr erstes gegründet wurde, weil man das deutliche Gefühl hatte, man möchte die Bevölkerung erstens wieder mit einigermaßen brauchbarer Information versorgen und zweitens eben auch mit Musik und Unterhaltung. Und da wurden eben auch Orchester gegründet. Und ich landete dann tatsächlich Anfang der 90er Jahre mit knapp 20 Jahren im RIAS Tanzorchester, wie es damals noch hieß, unter Horst Jankowski, der war ein wunderbarer Jazzpianist in den 60er Jahren, auch bei MPS unter Vertrag, wie viele andere, Oscar Peterson und Monty Alexander, und hatte einen großen Welthit, nämlich die Schwarzwaldfahrt, die sogar Quincy Jones und Ella Fitzgerald irgendwann aufgenommen hatte. Also, I wish I wrote it, wie man so schön sagt, ja.
Unglaublich, ich meine, du hast ja dann im Verlauf deiner Karriere mit unglaublichen Leuten gespielt, wir kommen noch darauf zu sprechen, also du warst da in diesem Orchester, hast dann sehr jung eigentlich eine Solokarriere lanciert, galtest als Wunderkind und wurdest dann schon bald von amerikanischen Spitzenlabels unter Vertrag genommen, jetzt für alle Jazz-Freaks und ich gehörte auch noch, wir gehören noch zur ähnlichen Generation, ich bin auch noch mit diesem Soundtrack sozusagen ins Leben hinein gestartet. Und du bist bei Worth, also einem legendären Plattenlabel, bist du da untergekommen. Du hast schon bald mal eine Grammy-Nominierung bekommen mit Lalo Schifrin. Ja, erzähl mal, du bist ja nicht einer, der prahlt jetzt da mit seinen Begegnungen. Aber lass jetzt mal ein bisschen das Name-Dropping hier aufblitzen. Mit wem hast du da so, was waren die beeindruckendsten Leute, mit denen du gespielt hast?
Ich musste mich manchmal tatsächlich kneifen, was ich da erleben durfte. Ich war 20 und die meisten Musiker neben mir hätten tatsächlich meine Großväter sein können. Und es war noch dieses alte Berlin, aber letztlich auch die alte Art zu arbeiten. Man muss sich vorstellen, da hat ein Orchester noch auf ganz herkömmliche Art und Weise gearbeitet. Es gab Radioshows mit Publikum, gab Fernsehauftritte. Und von Katharina Valente bis Dave Brubeck, von Ray Brown, der Bassist, der eigentlich das Kontrabass spielt, wie man es heute als das Nonplusultra bezeichnet, erfunden hat. Gilbert Bécaud, Hildegard Knef, Shirley Bassey, Conti Candoli, mein Trompetenidol und viele, viele mehr, die kamen da alle quasi wochenweise durch. Und ich habe Bauklötze gestaunt und neben den sitzen dürfen und einige so wichtige Kontakte knüpfen können. Mit Ray Brown durfte ich dann meine erste Platte aufnehmen. Also ich hatte große Startchancen, muss ich sagen, die auch nicht jeder hatte. Andere in meinem Alter wären aber möglicherweise auch nach New York gegangen. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich glaube, genau da, wo ich bin, da darf ich gerade Zeit verbringen und eine Zeit lang verweilen. Nach 8 Jahren bin ich aus diesem Orchester ausgetreten, weil ich merkte, ich möchte eigentlich meine eigene Laufbahn ein bisschen forcieren, weniger Dienstleister in dem Sinne sein. Und das war auch die richtige Entscheidung. Und ab dann haben sich Labels deutlicher begonnen für mich zu interessieren. Wir sprechen noch von der Zeit, wo CDs als solches wie noch was Neues waren, wo auch noch Einheiten verkauft wurden natürlich. Und so geriet ich immer mehr ins Blickfeld eigentlich auch der internationalen Jazzpresse und habe, glaube ich, zumindest etwas erreichen dürfen, weil ich auch eine Geschichte erzählen wollte, die am Ende meine eigene war, was nicht so häufig passiert. Gleichwohl wurde ich sehr, sehr häufig auch gefördert und ich glaube, zu Talent oder Fleiß gehört einfach am Ende auch ein bisschen Glück dazu, wenn nicht sogar eine ganz große Portion Glück. Es kamen Förderer, ich wurde von Roger Willemsen, der damals in Deutschland eine führende Fernsehfunktion in Sachen Kultur hatte, 2-3 Mal in eine Show eingeladen, die das Zielpublikum pur bediente und das war für mich wunderbar und ab da ging es, ich will es nicht sagen, ganz automatisch weiter, man muss sich da immer reinhängen, aber es hat mich an Orte gebracht, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie mal irgendwann sehen würde oder Hände schütteln würde, die ich eigentlich nur aus dem Fernsehen kenne, das ist ganz klar.
Also ich kann mich erinnern, als ich als junger Musikjournalist an der Popcom in Köln war, da war ein riesiger Artikel, glaube ich, in der FAZ sogar, über den Till Brönner drin, diesen aufstrebenden Shootingstar des deutschen Jazz. Und mir ist auch aufgefallen, all die Girls, die da bei uns auch noch in der ganzen Gruppe waren, die hast du auch zum Jazz bekehrt, aufgrund deiner charismatischen Präsenz. 2016 ist ja auch so ein Meilensteinjahr für dich gewesen. Da bist du eingeladen worden von Präsident Obama ins Weiße Haus, sozusagen in den Pantheon, den Olymp des Jazz mit den Nummer 1 Amerikanern. Du bist, glaube ich, als einziger Deutscher bist du da eingeladen worden. Was war das für ein Erlebnis?
Es war sehr, sehr beeindruckend. Man muss sich das mal vorstellen. Der erste afroamerikanische Präsident der USA holt sich den International Jazz Day der UNESCO, der jedes Jahr am 30. April gefeiert wird, ins Weiße Haus. Ein symbolischerer Akt hätte es gar nicht sein können. Es war ein Coup aus meiner Sicht, zu sagen, die Musik Amerikas, die einzige Kunstform Amerikas, die wirklich in den Lexika steht, Jazz, holt sich der erste Afroamerikaner ins Weiße Haus und hat eine wunderbare, flammende, aber auch wirklich auch hintergründige und witzige Rede gehalten, darüber übrigens auch zitiert, dass Dizzy Gillespie in den 60er Jahren tatsächlich einmal offizieller Präsidentschaftskandidat war und zitierte ihn da auf der Bühne. Es war wunderbar. Es gab das große Prominentenfoto mit Everybody von Sting bis Al Jarreau, von Herbie Hancock bis Aretha Franklin, damals noch auf der Bühne aktiv. Und viele, viele mehr. Chick Corea, alle waren dort, John McLaughlin. Und ich stand daneben und was mich aber am meisten beeindruckt hat, war eigentlich auch zu sehen, wie einige sehr namhafte amerikanische schwarze Jazzmusiker andächtig durch diesen Park des Weißen Hauses spazierten. Und einer guckte mich an und sagte, well, I've been everywhere. Ich bin wirklich überall auf der Welt gewesen. Aber das ist ein wahnsinnig erhebender Moment für mich. Ich bin zum ersten Mal im Weißen Haus. Das wäre mir früher unter anderen Präsidenten nie passiert. Und dessen Zeuge gewesen zu sein, das beschäftigt mich teilweise heute noch.
Also Obama, der eigentlich diese uramerikanischen Kultur und Kunstform die Anerkennung gegeben hat. Das war sozusagen der entscheidende Meilenstein damals.
Es war auf jeden Fall neben einigen anderen Errungenschaften und natürlich auch viel Kritik, die Präsidenten immer einstecken, wie ein glaube ich, kultureller Hochkuh. Und das hat die Welt auch wahrgenommen damals. Er hat sich, weil er auch natürlich selber totaler Musikfan ist, er hat ja immer wieder mal gesungen bei irgendwelchen Empfängen oder Abendessen und hat sich wirklich mit den Musikern, die er wirklich heiß und innig liebt und auch seine Frau hat ja eine große Affinität dazu, gezeigt. Er ist extrem freundlich mit allen und sehr persönlich umgegangen, auch wenn amerikanische Präsidenten möglicherweise normalerweise nichts anderes trainieren als das, dem Gegenüber immer das Gefühl zu geben, du bist gerade das Wichtigste. Aber es war toll zu sehen, wie er Herbie Hancock einfach wie ein alter Freund in die Arme fiel und alle kannten sie schon. Und irgendwann kam er nach Deutschland. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihn zum Besuch eingeladen und ich durfte dann ein paar Töne auch im Bundeskanzleramt damals spielen. Und da habe ich ihn persönlich gefragt, den Obama, wenn wir das House of Jazz, eine Institution, die ich seit vielen Jahren plane in Deutschland, eröffnen irgendwann, würden Sie kommen und das Band durchschneiden? Und das hat er bejaht und ich werde ihn zu passendem Zeitpunkt daran erinnern.
Das vollständige Video finden Sie jetzt auf weltwoche.ch und weltwoche.de. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung.